So Jens, dann erklär uns mal auf, was der große Cliffhanger ist. Herzlich willkommen beim Podcast Musikgeschichte Folge 83.
Hallo liebe Freunde, manchmal macht es Sinn, sich mal so einen Jahreskalender anzuschauen. Gibt ja da auch Hilfestellungen mittels der Hände.
Ja.
Ja. Und da gibt es natürlich Monate, die haben so und so viele Tage. Da gibt es Monate, die haben so und so viele Tage.
Jetzt kürzt es einfach ab. Der Marcel hat ein Datum rausgesucht und er hat gesagt, wir machen den 31. September und den gibt es natürlich nicht.
Genau.
Mensch, tust die Leute hinhalten hier.
Nein, man muss das schon ein bisschen einleiten, weil da habe ich mir gedacht, was ist los? 31. September, wo ist der Tag hin?
Wo ist er hin? Also entweder habe ich mich verschrieben oder ich wollte einen 21. September nehmen. Ist jetzt egal. Also ich habe jetzt für den 30. September ausgesucht, richtig?
Ja, genau. Wir haben jetzt den 30. September und ich habe gerade überlegt, hier wird hier gerade hier Cannabis konsumiert. Aber da ist es jetzt die Flasche Beck's, die geöffnet wurde, die dann so einen leichten, süßlichen...
Nee, das ist Beck's Gold.
Ja,
ist das.
Beck's Gold. Die so einen leichten, süßlichen Geruch verstrahlt. Also was so ein bisschen erinnert an den lieben Kiffergeruch.
Nö.
Ja, schon so. Also wenn man, klar, wenn man Nase zu hat oder noch ein bisschen hier kränklich daher.
Nee, Nase nicht zu. Ich habe nur Hals schon seit Wochen.
Ich habe Hals und Nase, ja.
Halt die Klappe.
Ich habe wohl zwei Ohren.
So Jens, jetzt kannst du erstmal unsere Zuhörer begrüßen. Das hast du noch nie gemacht.
Das habe ich schon gemacht. Ich habe schon gesagt, hallo, liebe Freunde unseres Musikpodcastes. Es ist schön, euch wieder an den Empfangsgeräten zu haben. Und jetzt habe ich ja gesagt, ich gelobe Besserung. Wann hatten wir denn schon mal 2001?
Folge 29.
Ach so, und welche Lieder hatten wir denn da?
Also ich weiß, es war der April 2001, aber was wir dort hatten, weiß ich nicht mehr.
Ja, siehst du, also ich habe mich jetzt vorbereitet, weil ich mir das nicht nochmal nachsagen muss. Hallo, wir hatten das ja schon mal, wann denn?
Na dann.
Das war Folge 29, könnt ihr gerne nochmal nachholen, April 2001. Und da hatten wir unter anderem die Turntable Rocker mit No Melody dabei. Und Public Domain mit Operation Blade. Alles andere, was wir noch dabei hatten, könnt ihr nochmal nachhören.
Das könnt ihr nicht bloß nachhören, das müsst ihr nachhören.
Wenn ihr es noch nie gehört habt.
Genau. So, Jens, mit was wollen wir heute anfangen? Du hast ja hier im Endeffekt alles durcheinander geschmissen.
Na, du hast den 31.09. haben wollen. Jetzt sind wir noch beim 30. gelandet und wir starten mal.
Soll ich mal die Top 3 machen?
Ja, mach mal.
Dann muss ich mein Blatt hier wenden. Platz Nummer 3 ist Alcazar mit Crying at the Discotheque.
Was ja auch eine gewisse Coverversion ist.
Ja, da wirst du jetzt mehr davon erzählen.
Ja, und zwar Spacer von Devotion irgendwas, Anfang der 80er Jahre, ist der Sound von Crying at the Discotheque.
Wenn ihr denkt, das ist richtig oder das ist falsch, schreibt es in die Kommentare. Platz Nummer 2, Alicia Keys, Fallen. Und Platz Nummer 1, ein Coversong.
Auch ein Coversong. Von Eurythmics Original.
Genau, No Angels mit There Must Be an Angel.
Genau. Platz 1 in Deutschland 2001 im End September.
Super. So, also ich muss sagen, ich habe heute Songs rausgesucht, die ich damals oft gespielt habe. Muss ich jetzt mal so sagen.
Ich dachte gerade eben, es wird wieder so eine Lieblingsmusiksendung hier.
Nee, es sind Songs dabei, die ich damals oft gespielt habe. Aber ich habe die Songs natürlich auch gespielt, weil ich die gut fand. Das muss ich jetzt gleich hinterher schmeißen.
Kann natürlich durchaus sein, liebe Freunde, dass wir uns heute eventuell auch wieder doppeln, aber wir werden sehen.
Wenn, dann bloß beim zweiten Song, tippe ich mal. Also beim ersten Song nicht. Fangen wir mal an. Mein erster Song, Platz 25 am Tag. Hast du den?
Nein.
Gut. Chart-Einstieg am 6.8.2001 auf 53. Chart-Ausstieg am 19.11.2001 auf 73, damit 16 Wochen in den Charts. Platz 4 in UK, Platz 19 in Deutschland. Wir reden von einer Band mit knapp 10 Millionen verkauften Tonträgern. Mit 890.000 verkauften Singles ist der Song, über den wir reden, die erfolgreichste Single der Band. Die Band hat sich gegründet, ging dann 2005 in eine Pause und da die Mitglieder Soloprojekte machen wollten und 2009 kam es dann zu einer Wiedervereinigung. 2011 haben sie für England am Großbritannien am ESC teilgenommen. Der ESC stand damals in
Ist eine Boyband.
Ja, in Deutschland. Okay. fand damals in Deutschland statt. Das war der, wo Lena zum zweiten Mal
antrat. Muss ja ehrlich gestehen, das war dieser ESC.
In Düsseldorf.
Ich glaube Hannover, oder?
Düsseldorf.
Gut, jedenfalls war das für mich jedenfalls das erste Mal, dass eine riesige Video-Wall genutzt wurde, auch als entsprechende Kulisse für halt die Songs, was ja total unklar war. Da ging ja diese Video-Wall auf, wo dann die Künstler zum Abschluss reingegangen sind auf die Bühne und die Video-Wall wurde als erste Mal genutzt als Stilmittel, was dann bei den anderen ESCs dann Usos war.
Genau, jedenfalls bei Hannover. Lena ist aus Hannover, das wirst du wahrscheinlich.
Ach, so war es, ja.
Genau. Und dort haben sie den 11. Platz mit I Can erreicht. So, mehr sage ich aber nie. Jetzt bist du dran.
Ich bin hin und her gerissen. Westlife oder Blue?
Na, komm. Einer von beiden muss es sein.
Ich würde mal meinen Westlife.
Nee, es sind die anderen und Blue. Wir hören jetzt mal rein.
All right.
Tja, der Jens hat es nochmal knapp hinterhergeschoben. Blue All Rise, richtig. Und ich habe diesen Song wirklich damals gemocht und habe ihn oft gespielt. Also der kam damals richtig gut an bei den Mädels. Konnte man so in einer, so zum Eingang in so einer Black oder damals gab es ganz viel so R&B-Music. Da hat er gut mit reingepasst. Ne? Gut, Blue All Rise. Hab schon fast alles gesagt. Platz 25 am Tag. 2001 lernten sich Duncan, Matthew, James Inglis und Anthony Daniel Costa bei der britischen Castingshow Pop Idol kennen und beschlossen, gemeinsam eine Band zu gründen. Sie schlossen sich mit Lee Ryan und Simon Solomon Webbe zu einem Quartett zusammen. Erste Single All Rise, auf Anhieb Platz 4 der britischen Charts. Zweite Single Too Close, dann Platz 1 der britischen Charts. November 2001, Debütalbum ebenfalls mit dem Namen All Rise, Platz 1 in der UK. Zweites Album 2002, One Love. Aus diesem Album dann noch der zweite riesengroße Hit. Wie war der zweite große Hit? Weißt du es noch? War auch ein Cover. Mit Elton John zusammen, Sorry Seems to Be the Hardest Word.
Genau.
Genau, da haben sie sich nochmal selber gecovert. 2003, drittes Album und Top 10 der deutschen Albumcharts. 2005 bis 2009 Pause, da Soloprojekte der Mitglieder. 2009 Wiedervereinigung, 2011 Teilnahme ESC in Deutschland, 2013 Studioalbum Roulette und 2015 fünftes Album Colors. Keine Platzierung in Deutschland, Österreich oder Schweiz, dafür in UK Platz 13. Und im Oktober 2022 dann das sechste Album Heart and Soul, Platz 22 der Albumcharts in UK. Und die sind immer noch aktiv und unterwegs. Blue und All Rise, Jens. Jetzt tippt er wieder auf seinem Rum. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder sein Spiel rausholen.
Das Endquiz.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Welcher Begriff passt in das Jahr 2001? Der Film Das Experiment, der Film The Day After Tomorrow oder der Film Good Will Hunting?
Good Will Hunting war viel früher. Ich würde sagen, Dennis Quaid, The Day After Tomorrow, was ist das, 2001? Ich sage mal The Day After Tomorrow.
Falsch.
Falsch, wann?
Das Experiment.
Das Experiment. Hm. Das
ja, war deutscher Film, ne? Ja, und Day After Tomorrow war 2005.
Okay.
Und Good Will Hunting war 90er, war 98, 97.
Das
ja,
war genau. 97, 98, also das war schon weit vorher.
Genau. Ne? Okay. Liebe Freunde, das war wieder das Endquiz.
Alter, es ist furchtbar. Es ist ganz, ganz schlimm. So, Jens, jetzt hau mal deinen ersten Song heraus.
Und zwar mein erster Song, Platz 87. Chart-Einstieg 27.08.2001 auf 50.
Warte, ich muss das gucken. Was hast du gesagt?
87.
Nee, habe ich nicht.
Chart-Einstieg 27.08.2001 auf Platz 50 war auch gleichzeitig Höchstposition.
50 war höchst?
Ja.
Okay.
Letzte Chartposition 15.10.2001 auf 96. 4,6 Millionen Spotify-Follower, über 111.000 Spotify-Plays. Insgesamt alle Videos inklusive Live sind 4,7 Millionen YouTube-Plays.
Okay.
Schweiz Platz 14, Österreich 53, Frankreich 22, Niederlande 51, Belgien Platz 17, Schweden Platz 42, Finnland Platz 5, Norwegen Platz 20, Italien Platz 2, Spanien Platz 1, Australien Platz 14, Neuseeland Platz 44 und auf der Insel waren wir auf Platz 5.
Okay.
Jetzt kommen wieder Meinungen. Geiler Song, den mag ich auch nicht besonders. Oh je. Langweilig und schon dutzendmal gehört. Der war ja am Anfang ziemlich originell, aber seither ist er in seiner Entwicklung einfach stehen geblieben. Die Songs klingen alle genau gleich. Ein ziemlich guter Song, perfekt, super. Kann diesen Typen absolut nicht ausstehen, schrecklich. Fahrstuhlmusik, für einen netten Tanzabend sicher gut geeignet. Kopfhörer auf, Lautstärke aufdrehen und abheben in die Atmosphäre. So richtig catchy finde ich es nicht. Für solche Songs liebe ich den Künstler.
Kannst du mir kurz, kommt der Künstler aus Amerika oder aus Großbritannien?
Aus Großbritannien.
Jamiroquai.
Genau. Ach, da lächelt er wieder, Grinsy Buggy.
Komm.
Wir hören jetzt rein in dieses Lied.
Genau.
Jamiroquai, Little L. Erfolgreiche britische Acid-Jazz-Band setzt sich zusammen aus den Wörtern Jam für die Musikrichtung und Iroquois oder Iroquois für den Stamm der Irokesen. Identifizierung Philosophie durch den Bandleader J.K. Gesang im Übrigen J.K., Jason Louis Chatham, 30.12.1969 in Stratford geboren.
Jetzt muss ich dich ganz kurz fragen. Also Jamiroquai wird direkt als Band aufgeführt.
Als Band, genau.
Okay,
also
ich war
auch immer grundsätzlich der Meinung, dass eigentlich nur dieser J.K. Jamiroquai ist.
Ja, mit dem Hut da.
Ja, genau so schaut's aus. Aber war ich auch überrascht,
okay,
dass das eine Band ist. Dass nicht nur dieser J.K. Jamiroquai ist, sondern in dem Fall noch ein paar mehr mit dazu sind.
Okay, das ist mir jetzt wirklich neu. Cool.
Jedenfalls war der liebe J.K. Kindheit mit Torleben der alleinerziehenden Mutter, war also schon als Kind unterwegs bei Tor, war nämlich Jazzsängerin die Mutter. Und der leibliche Vater war portugiesischer Musiker Luis Sarrieva. Und den traf er erst im Jahr 2001. Bis dahin hat er nie seinen Vater gesehen gehabt. Sein Zwillingsbruder starb 6 Wochen nach der Geburt. Als 15-Jähriger riss K. nach Auseinandersetzung mit der Mutter von zu Hause aus, schlug sich als Obdachloser durch mit kleineren Straftaten und nach Nahtoderfahrung aufgrund einer Messerattacke und noch einer Anklage kehrte dann nach Hause zurück. Weitere Originalmitglieder wurden in den Jahren umbesetzt. Ich habe das immer ausgespart, also wie gesagt, da sind noch ein paar mehr Mitglieder mit dabei, gibt Originalbesetzungen. Es steht dann logischerweise in den Credits oder es steht mit drin, okay, die waren original und dann die jetzige Besetzung. Wer natürlich geblieben ist, und da sind wir wieder beim Thema auch von der Band, wo wir dieses Jahr uns das anschauen, ist natürlich die Liedstimme. Und das ist halt der okay. J.K. So, gegründet 1992 in London, entstand Ende der 80er Jahre im Zuge der Acid-Jazz-Bewegung Londons. Er hatte erst die Idee gehabt, Bewerbungen als Sänger bei der Brand New Heavies, das ist auch eine britische Acid-Jazz-Funk-Band und wichtiger Vertreter auch des Genres Funk, wo er nie angenommen wurde, also gescheitert war. Dann erste Veröffentlichung When You Gonna Learn, Herbst 92 auf dem Independent-Label. Erste Veröffentlichung Emergency on Planet Earth, 1993 auf Sub-Label von Sony Music. Die hatten dann Verpflichtung, 8 Alben bei Sony zu machen. Also hat dann quasi gesagt, Nägel mit Köpfen, ich mach das jetzt, die 8 Alben bei Sony. Schon da sozialkritische und umweltkritische Texte mit eingängiger, tanzbarer Musik. 94, Platte 2, The Return of Space Cowboy mit Top-10-Hit Stillness in Time. 96, drittes Album, Traveling Without Moving. Große Charterfolge daraus Virtual Insanity und Cosmic Girl. Auch Durchsetzung am US-Markt, der natürlich sehr wichtig ist für Bands, für Künstler. Sommer 98, Deeper Underground vom 4. Album. Synchronize, Deeper Underground war dann auch Teil vom Soundtrack. Godzilla. Genau.
Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Was war der andere Song?
Das war von Led Zeppelin, von Puff Daddy.
Puff Daddy, ja, Come genau. With Me und Puff Daddy und Jimmy Page.
Genau. Spätsommer 2001, dann das 5. Album, Funk Odyssey, ist stark von Disco-Einflüssen geprägt und angelehnt an Stanley Kubricks Film Odyssey im Weltraum. Daraus auch die Single Little L. 2005 dann das 6. Album, 2006 Best-of-Album, 2010 das 7. Album und 2017 das 8. Album. Der ehemalige Keyboarder und Songwriter Toby Smith starb 2017 im Alter von 46 Jahren. Und bisher hat Jamiroquai weltweit mehr als 27 Millionen Alben oder Tonträger verkauft.
Also zu Jamiroquai fallen mir zwei Sachen ein. Erstens, ich glaube, das war Virtual Insanity, dieses Video in diesem Raum, wo die Sofas hin und her und vor und zurück, das lief ja hoch und runter, das war ein total cooles Video. Und das nächste, ich weiß nicht, ob du das rausgefunden hast, aber soweit ich weiß, teilt er sich einige Musiker mit den Gorillas. Dass da einige Studiomusiker, die hat er mit auf Tour und die spielen noch bei den Gorillas.
Kann durchaus sein. Es ist so, dass es dann nochmal eine Aufschlüsselung gibt. Also wie gesagt, ehemalige Mitglieder, jetzige Mitglieder und dann halt auch noch Live-Gesangs, irgendwelche Geschichten standen auch nochmal drunter mit dabei. Aber wir wollen das mal nicht zu sehr ausbreiten.
Nee, aber
vielleicht kommt ja nochmal Jamiroquai, weil ich finde den schon cool.
Das ist eine coole Mucke, das ist coole Mucke und es hat was, man muss es ehrlich sagen, es hat was von Fahrstuhlmucke, aber eher coole, so
genau.
Coole Fahrstuhlmucke.
Genau.
Ja? Also genau. Es gibt ja nervige und dann gibt es coole Fahrstuhlmucke, richtig?
Richtig, genau.
Genau. Gut, lieber Jens, dann habe ich jetzt meinen zweiten Song. Ich bin auf Platz 5.
Bin ich nicht.
Also doppeln wir uns erstmal nicht. Platz 5, Charteinstieg am 3.9.2001 auf Platz 12. Chartausstieg am 3.12.2001 auf 71, Entschuldigung. 14 Wochen in den Charts. Platz 5 in Deutschland, also war auch die Höchstplatzierung. Platz 2 in den USA. Wir reden über eine Sängerin, Rapperin, die als Stripperin gearbeitet hat und wurde dann von Dr. Dre entdeckt. Mehr Informationen gibt es nicht. Und ich muss sagen, ich habe diesen Song damals fast jeden Abend gespielt. Der war richtig, den finde ich auch immer noch richtig cool. Sollte man mal wieder spielen. Und die ist als Schauspielerin unterwegs gewesen. Die hat mitgespielt bei, warte, kann ich dir sagen? Mhm. Warte, ich sag's dir. Und zwar hat die mitgespielt bei, jetzt muss ich gucken, ist vielleicht auf der anderen Seite, warte. Nee, ist nicht auf der anderen Seite. Die hat mitgespielt zumindest. Warte mal.
Ich bin gerade am überlegen, aber war wahrscheinlich später und ich glaube, die hat doch nicht hier Carrie Hilson.
Nee, hat
war
sie nicht.
Später.
Die hat mitgespielt in Drei Engel für Charlie. Hat sie und hat okay. mitgespielt in XXX und Barbershop.
Ja, gut. Na, wir hören mal rein.
Wir hören mal rein. You ain't Giselle, can't walk and imagine a lot of y'all Hollywood drama cast it. Cut bitch camera off, real shit blasted. I had to give you my schreibe euch jetzt mal den Jens. Der sitzt hier gegenüber. Ich sehe ihm sein Gesicht an. Er kennt den Song, ihm liegt es auf der Zunge, aber er kriegt es nicht raus.
Ich kenne den Song. Also klar, ich habe jetzt gerade noch einen Refrain. Let me blow your mind. Mary J. Blige ist es nicht.
Nein, ist es nicht.
Wie nannte sich denn die? Ich habe sogar das Cover vor mir liegen. Das ist dann immer so, es war ja immer früher so, man hatte dann die Cover immer im Blick, wenn man dann geblättert hat, geguckt hat, Mensch, so und so. Was ja dann bei manchen das Problem war, der Umstellung auf digital, dass man das nicht mehr hatte, sondern man musste sich dann andere Hilfsmittel holen. Wobei ich kenne noch welche, die haben das Cover nochmal eingescannt und hatten nochmal das separat nochmal
hinterlegt.
Nicht hinterlegt.
Am MP3 mit einem Tag reingeschrieben.
Irgendwie in das iPad oder weißt du, drauf gemacht, um das nochmal irgendwo so zu haben, damit sie halt, haptisch haben sie es ja nicht mehr gehabt, sondern nur noch digital, aber man ist so auf diese Geschichte. Und ich bin immer noch, ich habe dieses Cover
du
vor mir.
Du versuchst dich drum umzureden.
Und ich kann jetzt leider die Künstlerin noch nicht lesen. Wobei ich mir sicher bin, sobald mein lieber Freund Marcel dann sagt, wie sie
also
heißt.
Also das Feature von dem Song war Gwen Stefani, das Feature, nur das Feature.
Ja, ist schon klar. Nee, wir lassen es einfach sein. Das ist zu schade, die Sendezeit hier. Erzähle.
Eve. Eve. Featuring
genau.
Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. Und Joma ist gerade hier, wo Jens gerade gerätselt hat, der Song, den wir gerade gehört haben, wurde bisher über 417 Millionen Mal auf Spotify gestreamt. Das ist
sehr viel.
Das ist heftig. Also Eve featuring Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. Daten haben wir alle schon gebracht. Geboren wurde die gute Frau als Eve Jehan Jeffers am 10. November 78 in Philadelphia. Arbeitete als Stripperin, bis sie 1997 von Mace entdeckt wurde. Und dadurch kam sie 98 Kontakt zu Dr. Dre und der nahm sie bei Aftermath Entertainment unter Vertrag.
Der Schlug, hast du gesagt.
Nein, der nahm sie unter Vertrag. Da erfolgten erste Aufnahmen, dann 98 zu Rough Rider Records. Wem gehörten die?
Wahrscheinlich hier, erzähle.
DMX.
Ja.
Das war nämlich ihr Kumpel. Kumpel. Es kam in Kooperation mit Roots, Blackstreet und Janet Jackson. 99 Debütalbum Let There Be Eve. Rough Riders First Lady, Platz 1 der Billboard Charts. Erste Rapperin, die es schaffte, auf Platz 1 der Billboard Charts zu kommen in den USA. Zusammenarbeit mit Prince an dem Track Hot With You. 2001 Album Scorpion, Platz 4. Single Let Me Blow Your Mind und hat dafür auch einen Grammy gekriegt. 2002, drittes Album, Platz 6 in den USA. Seit 2002 auch im Film tätig. 2003 Gastrolle in Drei Engel für Charlie, weitere Rollen in Triple X und Barbershop. 2003 bis 2006 eigene Sitcom Eve bei UPN. 2013 das vierte Album, nur Platz 86 der US-Charts, circa 8,3 Millionen verkaufte Schallplatten. Und die zweite Single, bekannte Single, die gefällt mir, muss ich ehrlich sagen, noch ein kleines bisschen besser, Who's That Girl. Das ist natürlich, den finde ich noch ein bisschen,
ja,
mehr, ein bisschen mehr.
Ja, weil noch ein bisschen Drive hat, noch
bisschen mehr,
ja,
mehr Tempo mit drin ist. Genau. Gut, Eve. Also ich habe den Song damals oft sehr, sehr, sehr oft gespielt. Das passte damals waren solche Sachen auch aktuell wie Destiny's Child, TLC. Es war damals ziemlich aktiv und die Mädels, also dieses Damen-R&B-Zeugs.
Das war ja schon immer so.
Ja, aber damals
war so,
da kam auch dieses ganze Zeug von Nelly und was nicht alles.
Ja, aber halt auch in den 90er Jahren war das immer ein sicherer Hafen, wenn dort Black und R&B gelaufen ist.
Ja, das ist richtig.
2000er, 2010er, ja.
Die Zeit war es natürlich extrem. Also da kam sehr viel Black rüber geschwappt zu uns.
Genau.
So, Jens, das war mein Song Nummer 2. Wir doppeln uns also nicht und du hast bestimmt auch noch einen zweiten Song oder wollen wir erst mal die Geschichte machen? Oder
machen wir zum Schluss. Machen wir zum Schluss.
Okay, Jens, dann lassen wir mal deinen zweiten Song.
Also Platz 76.
Oh, du schaffst da gar nicht mehr über die 70 rüber raus, oder? Nee.
Chart-Einstieg 20.08.2001 auf 41. Letzte Chartposition 1.10.2001 auf 85. Höchstposition 41, 7 Wochen in den Charts. Schweiz, Platz 83. Über 415.000 Spotify-Follower. Und jetzt die lieben Freunde der Schweizer Hitparade. Geht so. Cool. Ein eingängiger, gut tanzbarer Track, der mir besser in den Clubs als in den Charts aufgehoben scheint. In Ordnung. Starke Beats und tolle Breaks, einer der innovativeren Hausnummern der letzten Jahre. Sehr coole Nummer. Nein, danke, gefällt mir gar nicht.
Miami Pop.
Ja. Aber wir hören noch zu Ende hier, nervige Sounds und der Rest ist auch nur knapp unterdurchschnittlich, brauche ich nicht. Auch für mich gerade kein Lichtblick in dem Genre. Viel Sound, aber wenig Melodie, mir hört sich das irgendwie teilweise auch so zusammengeklaut an. Schäbeziell, hat jemand geschrieben, Schäbeziell. Guter Durchschnittssong. Und er hat recht gehabt, mein liebes Gegenüber.
Muss ich aber sagen, das war schon von deinen, die ersten drei Sachen, die du erzählt hast, mit dem Dance, Tanzbar, ja, Club und dann vor allen Dingen die Breaks drin.
Ja.
Also das war schon.
Das war schon einfach gemacht.
Da hast du schon viel.
Ja, da habe ich heute mal meine wohlwollende Art hier jetzt rübergebracht. Wir hören jetzt mal rein in dieses Lied.
Danke, Jens. Damals auch oft gespielt. Lange nicht mehr gespielt, aber habe ich früher oft gespielt.
Ja, ich fand, das hat was. Das ist für mich persönlich auch was Zeitloses.
Phil Fultner
und Miami Pop. Deutscher DJ und Hausproduzent und Musiker. 2. August 1973 in Marl im Kreis Recklinghausen geboren und er heißt Philipp André Fultner. Er war erst Model für Levi's, Strauss & Co. sowie Adidas und war auch Moderator bei MTV Central.
Echt?
Ja, ja. 1995 Gründung eigenes Tonstudio mit Mogwai. Der ist am 9.8.73 auch in Recklinghausen geboren. Der heißt auch André Tegeler. Also die beiden Andres hatten ein Tonstudio und haben auch gemeinsam produziert.
Die kennen bestimmt nur den André Tanneberger. Ja,
wahrscheinlich. Wäre blöd, so ein DJ dreimal A zu nennen. Naja, also gemeinsame Produktion. Größter Hit war natürlich von Phil Faldner.
The Final, glaube
ich. Genau. 1998 eine Coverversion vom Soundtrack-Thema.
Captain Starlight oder wie hieß das?
Nee, Captain Future.
Captain Future, genau.
Ist eine Zeichentrickserie von Christian Bruhn. Dieser Hit war Platz 7 in Deutschland, Österreich Platz 10 und Schweiz 16. Phil Faldner hat auch seine Veröffentlichung immer unter eigenem Plattenlabel gemacht. Und Repertoire von allen Varianten, Haus über Progressive, Tech House bis hin zu Funk mit 80s Sound und gelegentlichen Live-Gesang gemischt. Remixe unter anderem für Mooney, Dove, Ich plus Ich, Umarme mich oder Laserkraft 3D Music. Ist immer noch als DJ unterwegs und dann mal so ein paar Sachen, die so das Boulevard so rausgespuckt hat, weil man muss sich ja immer kümmern, wenn man nicht mehr so großartig, jedenfalls chartmäßig unterwegs ist. Er hat ja nach wie vor Veröffentlichungen, so ist es nicht. Also wenn man sich anguckt, den ganzen Backkatalog, ist er durchaus noch mit dabei. Aber so ein paar Sachen aus dem Regenbogenbereich, würde ich jetzt nochmal so meinen.
Sie hören jetzt Jens seine Bunte.
Ja, da gab es eine Aktion Parukaville Festival 2017. Da wurde ein Paar gesucht für eine echte Festivalhochzeit. Und da war von vornherein schon gesetzt als Trauzeuge Phil Faldner. Also das ist so eine Geschichte, die dann immer jedes Jahr so gemacht haben. Und dieses Jahr war halt Phil Faldner. Da gibt es auch ein Interview dazu, wo man ein bisschen was erzählt.
Jetzt mal, wir hatten das in der letzten Folge mit Aussprachen. Ist da Phil Faldner oder Phil Faldner?
Also ich bilde mir ein, wenn er es international haben möchte, dann Phil Faldner. Ansonsten Phil Faldner. Phil Faldner.
Phil Faldner.
Phil Faldner. Seit 2018 Mitglied der Glitterbox Ibiza Family. Ja, Weihnachten 2020 war er dann in Sansibar auflegen im B4 Beach Club mit 20 Kumpels, die er auch mit unten, wo er Weihnachten gefeiert hat, und dann dort hat er aufgelegt. So hat er das jedenfalls durchgegeben durch die Regenbogenpresse. Und im Rahmen des Sunset Beach Festivals in Haltern am 25.06.2022 hat er als Promotion-Aktion ein DJ-Set im Heißluftballon gemacht.
Das habe ich gesehen. No?
45 Minuten geflogen, gibt es auch bei YouTube zu sehen.
Das habe ich irgendwo mal gesehen bei irgendeinem Zusammenschnitt von Festivals oder sowas. Das habe ich gesehen.
Ja, der hat natürlich so nochmal mit aufgelegt oder so als Highlight Heißluftballon aufgelegt. Technik macht es ja möglich, kannst ja nach unten streamen. Das soll ja nicht das Thema sein.
Die haben ein Kabel gezogen.
Ja, logisch.
Ein Telefonkabel.
Ja, und er hat dann so geschrieben in diesem Interview, dass er halt über 2 Monate Vorbereitung brauchten für diesen Promo-Gig. Mit einem Heißluftballon.
Schön.
Macht ja durchaus Sinn, weil manchmal gibt es ja auch Gäste, die möchten gerne DJ sonst wohin schießen. Was er gerade eben verbockt.
Ist mir noch nie vorgekommen.
Gut.
So, jetzt machen wir noch hier ein bisschen Geschichte. 6. September 2001. In Gießen erbeuteten vermutlich 2 Täter Banknoten im Wert von 1,2 Millionen Euro aus einem Geldtransporter. Es war der erste Raub von Euro-Bargeld in Deutschland. Dann sind wir natürlich am 11. September 2001, finden statt die Terroranschläge in den USA. Wir haben alle die Bilder im Kopf, die Flugzeugeinstürze oder Flugzeugunfälle oder die Flugzeuge, die in die Tower des World Trade Centers reingelenkt wurden und natürlich dann auch ins Pentagon. Und am 27. September im Zug in der Schweiz erschoss ein Amokläufer, der als Polizist verkleidet war, im Parlament des Schweizer Kantons Zug 14 Menschen und tötete sich dann selbst. Also es war kein schöner Monat, zumindest historisch gesehen, der September 2001.
Und um nochmal beim Ernst der Geschichte zu bleiben, es weiß wirklich jeder, der das damit miterlebt hat, wo er zu dem Zeitpunkt war, als diese Anschläge im World Trade Center war.
Ich weiß es noch ganz genau, wir waren in Riesa, das sickerte durch und die Schule wurde geschlossen. Also ich hatte damals mein Studium in Riesa und wir waren im Studium drin und es wurde gesagt, hier, fahrt nach Hause, hier ist irgendwas grün. Das wusste ich genau. Und dann war ich Mittag zu Hause und habe dann den ganzen Tag in der Küche mit der Mutter Fernsehen geguckt oder habe das beobachtet.
So, und bei mir war das so gewesen. Ich habe halt meinen Lieblingssender Radio Fritz damals gehört gehabt, hatte frei gehabt. Und dann kam die erste Meldung dort durchs Radio. Und dann der erste Zugriff war dann Fernseher an. Und da hat man dann geguckt, was passiert. Die deutsche Medienanstalten waren noch nicht so weit. Man ist auf NTV oder CNN gegangen und hatte dann diese Sache vor Augen und war dann gebannt davor, was dort weiter passiert, was passiert insgesamt gesehen. Das war schon sehr, sehr schrecklich. Natürlich auch beeindruckend zugleich, aber die schreckliche Geschichte, wenn man sich überlegt, was dann letztendlich passiert ist in diesen Stunden und was dann im Nachgang passiert ist. Es war eine Zäsur, dieser 11. September, und das ist schon sehr, sehr schrecklich, dass man dann so einen Blick hatte. Da wurden Flugzeuge ja als Waffen eingesetzt, und das war schon ganz schön krass, weil man hätte sich das nie vorstellen können, dass so ein ganzer, dass ein Flugverkehr einfach, wurde ja dann sofort von in Amerika sofort der Flugverkehr eingestellt.
Und nicht nur das, dass solche Aktionen, was das hinterherzog, ja, es wurde ja alles eingestellt, die USA wurden ja quasi wie so ein Corona-Shutdown, wie es damals war,
genau,
runtergefahren.
Richtig, genau.
Da war ja alles von heute auf morgen tot.
Genau. Und noch ein fader Beigeschmack dessen, was seitdem problematisch wurde, jedenfalls ist das gefühlt von meiner Seite her, seit dem Zeitpunkt wurde jede Sache, wo die Medien der Meinung waren, dass es einen ähnlichen Charakter, klingt jetzt blöd, aber wo im Grunde genommen irgendwas passiert, wurden dann Live-Schaltungen gemacht, obwohl gar nichts passiert. Hat jetzt nichts mit dem 11. September zu tun, aber seitdem gibt es dieses Phänomen, dass immer wieder zu Kommentatoren geschaltet wird. Ist denn was passiert? Ja, ich stehe ja davor, egal was für ein Ereignis das ist, wo man im Grunde genommen das Medial so aufbauscht, weil man halt denkt, das ist jetzt der Auftrag der Medien, das sofort zeitnah zu machen, und seitdem es CNN und NTV gibt, müssen ja das Programm füllen, ist das wirklich Usus geworden, leider Gottes.
Ja, okay. Ja, traurige Erinnerung, wollen wir natürlich hoffen, dass sowas nicht mehr passiert, aber solange es solche extremistischen Menschen gibt, egal welcher Religion, egal welcher politischen Gesinnung, wird sowas immer wieder passieren, kann man leider nicht ändern. Ernst des Lebens, kommen wir wieder zur Musik zurück. Wir haben unsere heutige Sendung geschafft, lieber Jens.
Ja, wir haben sie im Grunde genommen geschafft, sind jetzt ja schon Richtung Ende Januar unterwegs.
Wie warst du mit der heutigen Musikauswahl zufrieden, insgesamt gesehen?
Ach, es war wieder sehr buntes Spektrum, war alles mit dabei.
Alles mit dabei, no, Boyband.
Es konnten ein paar rumhappeln.
Elektronischer Pop.
Genau, so schaut's aus. Also das Einzige, was wir hatten, war Schlager. Aber muss ja auch nicht immer sein.
Das muss ja nicht immer sein.
Dafür haben wir ja dann die Jahre, die weit hinten sind, was ja dann beim nächsten Mal wieder passiert. In welches Jahr begeben wir uns denn, lieber Marcel?
Wir gehen in ein Jahr, was wir bisher noch nicht behandelt haben, ins Jahr 63. Das haben wir nämlich auch noch nicht behandelt.
Genau, wir gehen ins Jahr 63.
An den 4. Mai.
Und freuen uns dann bei allen, die dann Camp David Sachen anziehen.
Wenn du das sagst, ist mir relativ pummel. Jedenfalls, dann
sind da ist meines Erachtens immer diese Jahreszahl mit drauf.
Ich glaube, da steht doch 53 drauf bei mir. Oh nee, das ist ein armer T-Shirt. Egal. Jedenfalls, dann haben wir es bald geschafft. Ich glaube, 69 ist noch übrig. Und dann haben wir von 60 bis ins Jahr 22 alle Jahre durch exerziert. Einmal mindestens. Und dann gibt es natürlich noch unser laufendes Gewinnspiel, den nächsten Hinweis, lieber Jens. Wir hatten ja schon genug Hinweise. Und der nächste Hinweis für heute lautet, diese Band, als sie noch nicht so bekannt war, waren sie auf Tour und waren im Vorprogramm von Iggy Pop. So, jetzt habt ihr den nächsten Hinweis. Wenn ihr wisst, welche Band wir meinen, schickt uns eine E-Mail oder eine WhatsApp an Jens oder eine WhatsApp an mich, oder ihr schreibt uns über Insta an oder über TikTok, könnt ihr irgendwo uns schicken, und dann sagt uns, wie diese Band heißt, zu der wir gehen, zu welchem Konzert, wenn ihr das wisst natürlich. Wichtig ist, bitte, was wir vermeiden wollen, dass da sich jemand hinsetzt und anfängt, uns alle 3 Minuten eine E-Mail zu schicken, es ist die Band, es ist die Band, es ist die Band, es ist die Band, es ist die Band. Wir wollen natürlich ein breit gefächertes Publikum erreichen. Das bedeutet, jeder darf uns eine mögliche Antwort schicken, sozusagen. Stimmt's, Jens?
Na klar. Wir nehmen nur eine Antwort. Das ist wir, die hier zig Lose kaufen und denken, irgendein Los wird ja gezogen.
Genau, also ihr schickt uns eine Antwort, und wenn die verkehrt ist, seid ihr raus. So, und ansonsten, wir müssen natürlich noch die Geschichte von Michael erzählen. Hat der Michael dir das Video auch geschickt?
Nö. Oder?
Der Michael hat ja genau. die letzte Tasse gewonnen. Das war ja noch im letzten Jahr. Und die ist bei dem angekommen und die Post hat schludrig gearbeitet. Die Tasse hat einen Sprung, als die bei dem angekommen ist.
Oh, oh, oh.
Lieber Michael, wir sind dran. Wir haben neue Tassen bestellt. Und sobald die da sind und wir haben frische Tassen, kriegst du von uns eine neue Tasse versprochen. Du sollst das Ding natürlich auch nutzen. So, der Jens, der googelt schon die ganze Zeit wieder. Der will jetzt bestimmt gucken, ob das Jahr 63 und Camp David hat er jetzt googelt. Jens, was hast du denn rausgekriegt?
Also es ist halt so, dass natürlich verschiedene Portale gibt, warum Camp David 1963 dran hat. Die Firma selber hat sich nicht zu der Geschichte geäußert, dass das sei nicht relevant.
Okay.
Also die haben sich nicht geäußert, warum diese Zahl. Es wird gemunkelt, es hat zu tun mit den US-Präsidenten. Camp David ist ja das Sommerdomizil, glaube ich, von den US-Präsidenten. Und 1963 wurde ja John F. Kennedy auch ermordet, in dem Falle. Und
aber nicht am 4. Mai.
Nein, ich würde meinen am 22.11.1963. Im November. Ja, im November, genau. Okay. Aber gut, ihr könnt uns das Besseren belehren. Ich habe zwei Sachen mal durchgecheckt. Eine Portal, das andere dann gutefrage.de. Da wurde tatsächlich gefragt.
Gutefrage.net.
Oder .net, siehst du. Warum 1963? Und dann wurde diese Geschichte, diese These aufgestellt, dass es zu tun haben könnte mit halt John F. Kennedy. Und dann wurde gleich drunter gefragt, ist Camp David eine Rentnermarke oder ist es auch was für Jüngere? Ich habe das nicht weiter durchgelesen, aber...
Aber man muss sagen, Camp David, meines Erachtens nach, wurde eigentlich richtig bekannt gemacht durch Dieter Bohlen, weil der immer mit diesen Dingern rumgerannt ist in seinen Shows und dann hat es einen richtigen Hype gekriegt.
Ja.
Die wurden dann mittlerweile bei Lidl verkauft. Ne? Früher war das schwer zu kriegen.
Ja, klar. So.
Und mittlerweile hat sich auch Lidl dran gehangen und das hatte irgendwas, Dieter Bohlen hat das eigentlich so richtig nach oben gebracht.
Ja, na klar.
Genau, der so Dieter Bohlen, der eigentlich die Zweitbesetzung von Mord und Torgien gewesen soll, was der Thomas gesagt hat. Also Thomas, das sagt.
Genau, der Thomas. Der Thomas braucht ja einfach mal wieder Publicity. Und wenn der Dieter darauf anspringt, dann ich wird er
das,
alles bekommen.
Ich muss ehrlich sagen, ich finde das, also für alle, die nicht wissen, worum es geht, Thomas Anders, ein Teil von Mord und Torgien, war vor kurzem im Riverboat, ne? Kann das sein? Riverboat?
Also ich bin mir nicht sicher, wo er das gesagt hat.
In irgendeiner Talkshow hat er gesagt, dass Dieter Bohlen wäre nur die Zweitbesetzung und hinten dran von Mord und Torgien gewesen und bla und das und was denn alles. Ich finde das eigentlich, die haben sich getrennt 2007, kann das sein? 2007 oder so hatten die das letzte Konzert wo irgendwie in Rostock oder sowas. Dass man sich nach so vielen Jahren und so viel Geld, was man zusammen verdient hat, immer noch dermaßen runterputzt.
Ja, es ist halt so, immer im Gespräch zu bleiben. Und eigentlich sind sie meines Erachtens noch geschäftlich verbandelt durch die Marke Modern Talking, weil die sich dann einmal im Jahr, wie auch immer, treffen mit ihren Anwälten und die Anwälte um die weiteren Modalitäten, weil nach wie vor, so ähnlich wie bei Elvis und Co., nach wie vor wird damit Geld verdient mit genau. Modern Talking.
Und übrigens, wo wir bei Modern Talking sind, wusstest du, dass Dieter Bohlen sogar am Tatort mal mitgespielt hat?
Ja, das wusste ich.
In einem Schimanski-Tatort hat er
genau,
mitgespielt.
Genau, der hat bei Silent Water, glaube ich, das war die genau. Titelmelodie Silent Water, hat er mitgespielt.
Genau, und das habe ich jetzt, weil ich habe jetzt vor kurzem mal immer mal wieder Schimanski-Folgen geguckt und der hat damit, das ist doch Dieter, der hat dann irgendwie einen Liebhaber von einer Freundin, die mit Schimanski angebandelt hat oder sowas genau. gespielt und hat Schimanski verkloppt. So der hat echt als Schauspieler mitgespielt.
Ja, Schauspieler. Ja, gut, ist egal.
Als Schläger.
So.
Gut, Freunde.
Da haben wir wirklich ein breites Spektrum. Wir kommen nur langsam aber wirklich zum Schluss hier.
Genau.
Und freuen uns aufs Jahr 1963.
Genau, darauf freuen wir uns. Folge 54. Dann nach der Folge 84, Entschuldigung. Nach der Folge 84.
84.
Nach Folge 84 gibt es wieder eine Remix-Folge. Das können wir noch mit auf den Weg geben.
Gut.
Gut, in diesem Sinne, folgt uns auf YouTube, abonniert uns auf YouTube, auf TikTok, schreibt uns an, wenn ihr die Lösung wisst. Kontaktiert uns irgendwie, irgendwo, abonniert unseren WhatsApp-Channel. Den findet ihr bei WhatsApp. Ich habe das tatsächlich geprüft, den Link. Und zwar, wenn man das sucht, findet man das nicht, weil man muss diesen Channel verifizieren lassen. Also der Thomas Böttcher hat das ähnlich gemacht wie wir, der hat auch das Problem, man findet den einfach
richtig,
nicht.
Genau, das
und
ist
den musst dich verifizieren
du, lassen. Also da habe ich dann doch hier so... Hier
nee, alles richtig. Dann musst du verifizieren lassen, dass du wirklich dahinter stehst.
Schön.
Gut, das war es eigentlich schon von mir. Wir haben jetzt lange genug gequatscht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das letzte Wort kriegt der Jens. Auf Wiederhören.
Jawohl, wir freuen uns darauf, euch wiederzuhören. Denkt dran, es ist Fasching. Und dieses Jahr ist Fasching verhältnismäßig kurz. Also nutzt die Zeit. Geht zu Faschingsveranstaltungen, egal wohin. hier, ich brauche hier ihn ja nicht fragen, er ist ja immer der Klon neben mir.
Kleiner Spoiler, es wird keine Remix-Folge geben, Faschingsmusik Teil 2.
Ja, wobei, ich wurde schon nochmal angesprochen, ja, könnt ihr doch nochmal, aber ist egal, auf alle Fälle, schöne Faschingszeit.
Es wird demnächst eine Remix-Folge, zweiter Teil geben, aber anderes Thema.
Also, schöne Faschingszeit und bis zur nächsten Folge, bye bye.
Yippie, ja, je, Schweinebacke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.